Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Max Oppel.
Versteigert den Andy Warhol für 1 Million und kauft dafür ein paar Werke von unbekannten, aber wichtigen Künstlerinnen. So ein Appell an die Museen für moderne Kunst mag provokant klingen, aber er wird ernsthaft diskutiert. Die Idee, Sammlungen sollen diverser, bunter, globaler werden. Unser Thema jetzt. Willkommen zu einem Kompressor Deluxe. Die Museen weltweit haben im Moment viel Zeit, über die Zukunft nachzudenken, zum Beispiel darüber, wie sie sich selbst verstehen, sammeln, präsentieren. Aber was eigentlich? Die Kunsthistorikerin und freie Kuratorin Julia Petra Feldman hat in einem heiß diskutierten Essay gefordert, nicht nur geraubte Kunst zurückzugeben, sondern auch zu entsammeln, also zum Beispiel einen Andy Warhol oder einen Damien Hirst zu verkaufen, um mit diesem Geld ein oder mehrere Werke von marginalisierten Künstlern oder unterrepräsentierten Künstlerinnen zu kaufen. Spannender Ansatz, den wir jetzt in einem Kompressor Deluxe Schwerpunkt besprechen. Guten Tag, Julia Petra Feldman.
Guten Tag.
Und zweite Gesprächspartnerin ist Franziska Soyom, Direktorin der Galerie für zeitgenössische Kunst in Leipzig, die sich in ihrer Funktion genau über solche Fragen auch Gedanken machen muss. Was ankaufen, was behalten? Wie soll eigentlich eine Sammlung oder eine ständige Sammlung aussehen? Ich grüße auch Sie, Frau Soyom.
Hallo, guten Tag.
Ja, Julia Petra Feldman, erklären Sie erst einmal kurz, was für Sie eigentlich das heißt, entsammeln. Jetzt ein Werk eines bedeutenden Künstlers oder einer Künstlerin zu verkaufen. Warum sollte man das tun?
Ja, also wenn Museen unendlich viel Geld und Ausstellungsraum hätten, wäre das kein Thema. Dann könnten sie einfach alles kaufen und ausstellen, was ihnen jetzt fehlt, alles, was sie wollen. Aber leider sind die Budgets öfter so begrenzt wie der Platz an den Wänden. Und wenn man ein Werk von Andy Warhol, wie Sie gesagt haben, oder von Mark Rothko, wie das San Francisco Museum of Art neulich gemacht hat, verkaufen will, dann hat man deutlich mehr Spielraum, um neue Werke zu erwerben.
Genau, und was das für Werke sein sollen, dazu wollen wir gleich noch kommen. Vielleicht aber an diesem Punkt, Frau Franziska Soyom, Sie sind ja für eine Sammlung zeitgenössischer Kunst verantwortlich. Können Sie sich dieses Vorgehen in Ihrer Praxis vorstellen oder praktizieren Sie das?
Ja, ich finde zunächst den Ansatz sehr interessant und im Gespräch mit meiner Mitarbeiterin Vera Lauf haben wir auch das Beispiel des New Museum in New York diskutiert, was 1977 von Marsha Tucker gegründet wurde, die eben ein Museum für zeitgenössische Kunst für die Arbeiten von ihren Zeitgenossen, Zeitgenössinnen eröffnen wollte, um dort einen Raum zu schaffen, wo man diese Arbeiten ganz frisch und sozusagen aus unterschiedlichen Perspektiven auch diskutieren konnte. Und sie hat diesen Raum nicht nur eröffnet, sondern bat auch um die Gabe von Kunstwerken für die Sammlung dieses Museums. Das heißt, die Künstlerinnen und Künstler, die dort ausstellten, wurden auch eingeladen, Werke zu schenken. Und Marsha Tucker ging dann in den darauffolgenden Jahren auch so weit, dass sie einige Werke wieder verkauft hat, um neue Werke kaufen zu können, was dann wiederum zu sehr vielen Streitereien und Kontroversen geführt hat. Aber ich denke, man kann ja natürlich aus dem Beispiel oder vielleicht auch aus den Konflikten anderer sehr viel lernen und denke, dass dieses Modell des New Museum sehr viele aufschlussreiche Ansätze auch für die Gegenwart bereithält. Das heißt, es gibt durchaus Beispiele dafür, die sehr interessant sind. Und wie ich finde, in diesem Fall ist es eben auch sehr spannend, dass es die Künstlerinnen und Künstler selbst sind, die zur Zustandekommen dieser Sammlung maßgeblich beitragen.
Mhm. Aber Sie selbst praktizieren jetzt dieses Entsammeln bei Ihnen in Leipzig nicht?
Also das ist eine Diskussion, die wir durchaus führen, wobei wir aktuell uns auch damit befassen, was ein Museum alles außer Kunstwerken sammelt. Und man sammelt sehr viele Erfahrungen, man sammelt sehr viel Wissen an. Das heißt, aktuell, wo wir jetzt alle im Homeoffice sind, arbeiten wir auch mit den unterschiedlichen Archiven, die so ein Museum beinhaltet. Und versuchen auch herauszufinden, wie die Geschichte, die Gründungsgeschichte und vielleicht auch die Arbeitsweise der Galerie für zeitgenössische Kunst, was ein Museum und ein Ausstellungshaus ist, eben sich auch in der Sammlung niederschlägt. Das heißt, bevor man darüber nachdenkt, was man veräußert und was man mit den Geldern macht, finde ich, muss man ganz genau gucken, was lässt sich über die Bestände, die man bekommen hat, die man angekauft hat, über die Institution sagen und welche Relevanz hat es für das Verständnis der Vergangenheit, der Gegenwart.
Klar, das muss man sich gut überlegen, aber dieser Prozess dürfte ja schon länger im Gange sein. Es gibt ja auch schon jahrelang eigentlich diese ganze Diskussion, was Museen überhaupt behalten dürfen, was sie vielleicht zurückerstatten müssen. Also die Reflexion, das sollte man meinen, dass die Museen schon längst damit beschäftigt sind. Nun sagen sie, man muss Hürden überwinden, es gibt gewisse Widerstände. Die Frage ist aber doch, wenn man den Ansatz vertritt, also wir müssen diverser werden, die Museen müssen in ihren Sammlungen diverser sein und das Prinzip ständige Sammlung könnte man einfach auch mal komplett in Frage stellen, weil die Sammlung alles ist auch eine Sammlung sein kann, die ständig ausgetauscht wird. Warum reicht es nicht, wenn die Museen, Frau Feldmann, in Zukunft diverser sammeln? Also damit meine ich, warum sollen sie jetzt ihre Bestände ausmisten sozusagen oder Dinge verkaufen, die sie für nicht mehr nötig erachten? Warum reicht es nicht, wenn sie sozusagen dieses Konzept, was sie vorschlagen, in Zukunft anwenden?
Ja, also ich will auf jeden Fall sagen, das ist eine Möglichkeit. Aber was man sieht in den Vereinigten Staaten, ist, dass die anderen Möglichkeiten, die man hat, einfach neue Werke zu kaufen, die sind einfach so begrenzt. Man kann sehr wenig kaufen und man hat einfach schon viel. Und es ist auch der Fall, dass die meisten Museen 5% oder noch weniger ausstellen können davon, was sie haben.
Also schlicht ein Platzproblem.
Genau. Man kann das auch als ein Platzproblem verstehen. Mhm. Wenn wir wirklich etwas verändern wollen, dann müssen wir das mehr als kurzfristig verändern. Das meine ich. Und das heißt, nicht nur ein Kunstwerk ein paar Monate haben von einer Frau auf der Wand haben und dann ist es weg, sondern entweder die Sammlung verändern, sodass es mehrere Möglichkeiten gibt, oder langfristigere Programme einführen, die dazu führen, dass man dauerhaft mehr Vielfalt hat. Wenn man das jetzt machen kann mit den Ressourcen, die schon da sind, dann ist das wunderbar. Aber ich glaube, vielen Museen ist das nicht so.
Frau Soyum, das zielt sozusagen auf das Beispiel, was Sie eben angesprochen haben, dass das eigentlich nicht reicht, sondern dass man jetzt die ständige Sammlung eines Museums durchschauen muss und auf Diversität untersuchen soll.
Ja, ich meine, ich habe das Beispiel des New Museum aus mehreren Gründen angeführt und eben auch schon angedeutet, was mich daran am meisten interessiert, ist natürlich auch die Frage des Besitzes. Wem gehören denn Kunstwerke in öffentlichen Sammlungen? Und wem gehören Kunstwerke in dem Fall des New Museums, wenn sie doch von den Künstlerinnen und Künstlern gestiftet wurden, also geschenkt wurden? Verkauft man ein Geschenk weiter? Und was ich an der Diskussion sehr spannend finde und was ich auch für die Museen weiterführend erachte, ist, wie kann man also diese Frage öffentlich verhandeln? Ja? Also sind das die Museen selber, die darüber entscheiden, oder sind das die Besitzerinnen dieser Sammlungen, nämlich die Gesellschaft, die diese Museen ja auch mitfinanziert, ja? Also im Falle von öffentlichen Museen? Wie lässt sich also diese Diskussion führen? Und das ist etwas, womit sich einige Institutionen beschäftigen. Wir gehen jetzt mittlerweile auch dazu über, nicht nur Kunstwerke zu sammeln, sondern künstlerische Konvolute zu sammeln, anhand derer sich vielleicht mehr die Geschichte erzählen lässt, in welcher vergangenen Gegenwart etwas entstanden ist, wo also der kulturhistorische Moment viel stärker nachvollziehbar ist, beziehungsweise die verschiedenen Kollaborationen, die zu einem Werk geführt haben.
Franziska Soljom und Julia Pelter-Feldmann über die Frage, wie sollen Sammlungen heute aussehen? Wie können vor allem zeitgenössische Museen physisch und auch vom Verständnis her Platz schaffen und sich in Richtung Diversität verändern? Die Kunsthistorikerin und freie Kuratorin Julia Pelter-Feldmann verteidigt hier im Gespräch ihren Vorschlag, Platz zu schaffen, Kunstwerke zum Beispiel von weißen, männlichen Künstlern zu verkaufen und zum Beispiel solche von marginalisierten, eventuell Schwarzen oder Künstlern aus anderen Kontexten dafür anzukaufen. Franziska Soljom, Direktorin der Galerie für zeitgenössische Kunst in Leipzig, sieht dabei das Problem, dass die Museen so eine radikale Maßnahme genau abwägen müssten und es dabei auch rechtliche Hürden zu überwinden gelte. Ich habe Julia Pelter-Feldman gefragt, wenn ein Museum nun durch den Verkauf Platz für neue Werke schafft, ersetzt das die Aufarbeitung der Probleme, die die Sammlungen heute haben, oder muss es schlicht einfach beides geben?
Ja, natürlich wollen wir offen darüber sprechen, was wir in der Vergangenheit falsch gemacht haben, was wir vielleicht anders hätten machen sollen. Aber sprechen reicht nicht. Wir müssen auch etwas dagegen tun, ob das etwas zu verkaufen ist. Naja, das ist nur eine Methode. Aber konkrete Veränderungen, glaube ich, sind auf jeden Fall nötig.
Also ich meine, ich möchte hier anfügen, dass ich den Ansatz von Frau Feldman für sehr wichtig halte. Also ich halte auch die Diskussion für sehr wichtig. Ich würde nur darauf auch hinweisen, dass wir mitunter über unterschiedliche Situationen sprechen. Also wenn wir über die Veräußerung eines Werks von Marth Rothko sprechen und darüber, dass eben mit dem Erlös andere Kunstwerke für die Sammlung angekauft werden können, dann ist es ein sehr spezielles Beispiel. Dazu würde ich vielleicht nur so viel sagen, dass natürlich die Verschränkung von öffentlichen Sammlungen und dem Kunstmarkt schon auch gewisse Ähnlichkeiten mit Börsen und börsennotierten Unternehmen haben. Das heißt, da denke ich, braucht man einen sehr verantwortungsvollen Umgang damit, denn wenn ich sehr viele Rothko-Aktien sozusagen abstoße gleichzeitig, entwertet sich womöglich eine Arbeit, die mit meiner Absicht gar nichts, also ohne dass ich das beabsichtigen würde, nicht?
Mhm. Frau Feldman, was sagen Sie dazu?
Ja, ich stimme auf jeden Fall zu. Entsammeln muss geregelt werden. Und vielleicht sogar sehr streng geregelt werden. Und auch die Organisationen, die solches Verkaufen unterstützen, sind für eine Regelung. Zum Beispiel, viele meinen, Museen sollten den Erlös von verkauften Kunstwerken nur benutzen, um neue Kunst zu kaufen. Das heißt nicht, um ein neues Restaurant oder Ähnliches zu bauen. Und was Sie, Frau Soyum, gerade erwähnt haben, wie das den Ruf eines Künstlers beschädigen kann, das ist auch ein wichtiges Thema. Man muss auf jeden Fall wohlüberlegt agieren.
Ich glaube, wie in so vielen Fällen ist es immer wieder auch hilfreich, so viele Beteiligte wie möglich zu Wort kommen zu lassen bei solchen Entscheidungen und die Entscheidungen auch so präzise zu formulieren, womöglich auch dafür Sorge tragen, dass der Ort, wo dann dieses Kunstwerk hinkommt, einer ist, der auch mit einem öffentlichen Ansehen ausgestattet ist, so dass man auch mitkommuniziert, wir stoßen dieses Werk nicht ab, sondern geben das an eine Sammlung, wo das genauso prominent angeschaut werden kann und präsent sein kann, um dann in unserem eigenen Haus was anderes damit zu unternehmen. Mhm. Also das wäre dieses sehr spezifische Beispiel, wohingegen, wenn wir über Entkolonialisierung von Museen oder über NS-Raubkunst reden, also ich finde, es ist sehr wichtig, diese Fragen auch voneinander möglichst scharf zu trennen, wenn auch die Umgangsformen mitunter ähnlich sein können. Aber es sind sehr unterschiedliche Fragen, die wir da diskutieren.
Das ist klar. Allerdings ist das Ziel ja dasselbe unter Umständen, wenn man darauf zielt, Sammlungen zu verändern, also zum Beispiel Gerechtigkeit herzustellen, aber auch sich diverser aufzustellen. Und da gibt es ja auch viele Beispiele schon weltweit von Museen, die mehr auf Diversität achten. Meine Frage wäre jetzt an Sie beide eigentlich, wie sieht denn Diversität konkret aus? Denn das kann ja durchaus unterschiedlich gesehen werden. Heißt es einfach eben nur zum Beispiel mehr weibliche Künstlerinnen zu präsentieren oder Leute aus der LGBT-Gemeinde oder Leute mit Behinderung? Was bedeutet diverse Kunst in diesem Zusammenhang?
Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr gute und eine nicht leicht zu beantworten Frage. Am besten sagt man alles.
Ja, aber alles, zu welchen Teilen? Ne? Also was ist dann divers? Also wer entscheidet, ob die Sammlung damit divers genug ist?
Also ich würde vielleicht aus unserer Arbeit heraus nochmal betonen, dass uns in der programmatischen Ausrichtung, aber eben auch in der Sammlungstätigkeit der GFZK Leipzig antreibt, wo sind teilbare Interessen, wo können wir Werke, Themen, Sichtbarkeiten schaffen, die für eine möglichst große Menge an Menschen interessant ist, relevant ist. Das heißt, wir versuchen das dialogisch zu gestalten, Menschen unterschiedlichen Wissens und Interessen auch in diese Entscheidungsprozesse mit einzubeziehen. Denn was ist Diversität? Wenn ich das definiere, mag das unterschiedlich sein von dem, was Sie darüber denken. Eine Grundlage für dieses Handeln ist, denke ich, dass die Erkenntnis, dass wir radikale Museumsmodelle brauchen, denn die Geschichte von Museen selbst ist eine Geschichte, die sehr stark verwoben ist mit der Geschichte der Eroberungsfahrten, mit der Unterwerfung von Bevölkerungen und Kulturen, mit dem Phänomen der Repräsentation. Ich beschreibe andere und schaffe dadurch Hierarchien. Ich lege Werte fest und schließe damit andere Werte aus. Und wenn man dieser Tatsache Rechnung trägt, dass es eine Jahrhunderte gewachsene Tradition eben auch des Ausschlusses ist, da muss was ganz Grundlegendes passieren. Und da bin ich mit Frau Feldmann ganz einer Meinung, es reicht nicht zu reden, sondern es muss tatsächlich Konsequenzen in Bezug auf Beteiligung, in Bezug auf Kommunikation und in Bezug auf die sogenannten unangenehmen Fragen auch haben.
Wie können Kunstsammlungen diverser und globaler werden? Was muss jetzt passieren? Die beiden Museumsfachfrauen Franziska Soyom und Julia Pelter-Feldmann im Kompressor Deluxe Schwerpunkt, der gleich weitergeht. Die beiden Museumsexpertinnen Franziska Soyom und Julia Pelter-Feldmann sprechen hier bei uns über die Frage, wie sollen Sammlungen heute aussehen? Wie können vor allem zeitgenössische Museen physisch und auch vom Verständnis her Platz schaffen und sich in Richtung Diversität verändern? Julia Pelter-Feldmann, Sie haben für das Museum of Modern Art in New York gearbeitet. Was fehlt denn zum Beispiel dem MoMA in der Sammlung und wer oder was müsste dort eigentlich zu sehen sein?
Das ist eine sehr gute Frage. Und MoMA, wie viele andere Institutionen, sie versuchen jetzt, etwas Neues zu machen. Das Problem ist, es ist einfach sehr schwierig, weil man hat über Jahrzehnten eine bestimmte Sammlung, eine bestimmte Geschichte gebaut. Bewusst. Das ist einfach die Aufgabe eines Museums. Mhm. Und das zu verändern, kann man nicht so leicht, indem man ein paar neue Werke kauft und sie neben den alten ausstellt. Da brauchen wir wirklich Zeit, um neue Narrativen zu entwickeln. Es kann nicht nur sein, es gab Abstract Expressionism und jetzt haben wir ein paar Künstlerinnen auch dabei. Wir brauchen wirklich ganz neue Geschichten, ganz neue Kunstgeschichten, um zu sehen, was wir tatsächlich verpasst haben. Und dabei ist eine andere Frage, glaube ich, relevant, was ein Museum eigentlich ist. Das wird im Augenblick mit Leidenschaft debattiert. Ist ein Museum einfach eine Anhäufung von Wertsachen? Oder ist ein Museum eine Einlage für Bildung? Mhm. Und in dem Fall, welche Rolle spielt die Sammlung? Und wenn eine Aufgabe eines Museums der modernen Kunst ist, die besten und wichtigsten Kunstwerke zu zeigen, dann wollen wir uns fragen, ob das Museum, zum Beispiel das MoMA, das tatsächlich tun kann, wenn die Narrative immer noch nur von Werken von europäischen oder amerikanischen Männern geprägt ist und die Frauen und andere Minderheiten quasi der Schmuck sind, sozusagen.
Frau Soyom, würden Sie auch selbstkritisch sagen, da gibt es noch einiges zu tun bei Ihnen in der Galerie für zeitgenössische Kunst in Leipzig, diese Narrative zu entwickeln und vielleicht eben auch Werke zu kaufen und zu zeigen?
Ja, das tun wir bereits, ich denke, seit Bestehen dieses Hauses. Sowohl der Gründungsdirektor Klaus Werner als meine Vorgängerin Barbara Steiner waren bemüht, Sammlung als eine Konstruktion, als eine Zusammenstellung von Werken nach bestimmten Wertvorstellungen zu präsentieren. Also das heißt, nicht so sehr Ausstellungen zu machen, um zu sagen, das ist ein Wert an und für sich und für immer, sondern zu sagen, das sind Werte, von denen man in einer gewissen Zeit ausgegangen ist Und je mehr man diese Zeit auch offenlegt oder die Umstände des Sammelns offenlegt, desto mehr Fragen können sich daran gliedern. Ich denke, Clémentine Delisse hat im Weltkulturenmuseum in Frankfurt am Main ein sehr gutes Beispiel dafür geschaffen, wie man diese Diskussion aus der Praxis heraus öffentlich machen kann. Sie hat mit Expertinnen und Interessentinnen aus unterschiedlichen Ländern zusammengearbeitet, um Sammlungsbestände dieses Museums zu erforschen, um herauszufinden, was sind das für Objekte, die europäische Sammlerinnen oder Händlerinnen nach Europa gebracht haben und nun in diesem Museum sich befinden. Und wie kann man mit diesen Objekten umgehen? Das heißt, aus der eigentlich traditionellen Praxis eines Museums, nämlich des Forschens heraus, hat sie Handlungsmöglichkeiten entwickelt, die juristische oder auch politische Konsequenzen haben können, die die öffentliche Diskussion, aber eben auch unser Bildungssystem tangieren. Mhm. Und an diesem Punkt werden Museen sehr politische und sehr wichtige Orte der öffentlichen Diskussion. Und ich glaube, wenn wir uns als Museumsleute, als Kulturschaffende darin bestärken, gegenseitig solche Ansätze umsetzen zu können, im Unterschied zum Weltkulturenmuseum, wo Frau Delisse nicht nur unter starke Kritik geraten ist, sondern auch gehen musste. Also wenn wir uns bestärken und Schritt für Schritt und von Fall zu Fall entscheiden, wie wir mit Beständen, mit Museumsarbeit oder mit Museumsdefinition umgehen, dann kommt Diversität zustande. Ja.
Frau Feldmann, reicht das oder genügt das eben nicht diesem, naja, doch Appell, den Sie gerichtet haben an die Öffentlichkeit, dass jetzt etwas passieren muss?
Ja, also es gibt natürlich sehr viele verschiedene Arten Museen. Und es ist wirklich schwierig, die Galerie für zeitgenössische Kunst in Leipzig mit MoMA in New York zu vergleichen. Die Galerie für zeitgenössische Kunst ist eine jüngere Organisation und die eigene Geschichte neu zu denken, ist eine andere Aufgabe bei einem Museum, das schon 200 oder 300 Jahre alt ist, als bei einer Organisation, die im 20. Jahrhundert gegründet wurde.
Also wenn ich Sie recht verstehe, heißt das, man kann ruhig Sammlungen, sofern sie sich reflektieren, auch so lassen in bestimmten Museen, aber man muss in anderen eben die Aufgabe der Diversität ernster verfolgen.
Ja, das werde ich zustimmen. Ich denke, es ist auch sehr unterschiedlich, wie ernst verschiedene Museen und verschiedene Kuratorinnen und Kuratoren diese Aufgabe nehmen.
Vielleicht können Sie beide noch einen Schlusssatz oder eine Einschätzung geben. Wie optimistisch sehen Sie die Entwicklung hier in Deutschland diesbezüglich?
Ja, optimistisch.
Ja?
Also ich denke, man ist vor allem ziemlich vorsichtig in Deutschland, was auf keinen Fall schlecht ist. Man darf nicht kurzfristig denken. Aber wenn man nichts ändern will, weil man Angst hat, Fehler zu machen, dann gibt man auch die Möglichkeit ab, historische Fehler zu korrigieren.
Ja, also ich denke, dass die Zusammenarbeit von Museumsleuten ganz wichtig ist und auch die Solidarität und das gegenseitige Interesse, denn der Druck, sage ich mal, öffentlichkeitswirksame, um nicht zu sagen populistische Programme aufzusetzen, um mehr an mehr zu produzieren, ist sehr groß. Und das ist sozusagen gegenläufig zu radikalen Konzepten, die wir unbedingt brauchen, um Museen als öffentliche Räume zu erhalten. Wenn Museumsarbeit daran gemessen ist, wie viele Menschen ins Museum gehen, ohne zu überlegen, was mit Menschen passiert oder was sie dort sehen, welche Erzählungen sich dort verfestigen, dann nimmt das Museum als öffentlicher Raum, als Raum für öffentliche Diskussionen einen sehr großen Schaden. Deswegen finde ich, dass die Solidarität und das gegenseitige Interesse, die gegenseitige Unterstützung von radikalen, von mutigen Konzepten sehr wichtig ist.
Was fehlt in Museen und warum kann man Werke einfach verkaufen, um Platz zu schaffen? Was ist zu tun, um Sammlungen diverser und globaler zu machen? Das war ein Kompressor Deluxe mit der Kunsthistorikerin und Kuratorin Julia Perter-Feldmann und mit Franziska Soljom, Direktorin der Galerie für zeitgenössische Kunst in Leipzig. Die ganze Diskussion am Stück ist zu hören im Kompressor-Podcast in der DLF-Audiothek, bei Spotify oder bei iTunes. Meine Mutter sagt immer, Langeweile, sowas gibt's überhaupt gar nicht für sie. Auch nicht in der Corona-Krise. Gibt ja das Netz und damit auch Streaming. Kann man sich doch auch ohne Kino und Theater oder andere analoge Zeitvertreibe zu Hause am Rechner amüsieren. Ja, das und wie das geht, das erzählt meine Kollegin Antran regelmäßig im Deutschlandfunk Kultur. Heute geht's unter anderem um Musikfernsehen online.
An allein zu Haus, nur mit dem Internet und meinem Handy. Ich danke dem Instagram-Kanal Galeria Arschgeweih, der mit diesem Hit des Ochsenknecht-Sprösslings Jimmy Blue meine aktuelle Gefühlslage in der Quarantäne zusammenfasst. Ehrlich gesagt, ich fühle mich sehr einsam. Da kommt mir die Neuinterpretation des philosophischen Grundsatzes von Descartes ganz gelegen. Statt "Ich denke, also bin ich", treffe ich allerorts im World Wide Web auf das Motto "Ich streame, also bin ich". Das live gestreamte Video könnte langfristig vor allem die Kunst- und Kulturszene retten, vorausgesetzt, das Publikum ist bereit, auch dann virtuell Eintritt zu zahlen. Die Schweizer Sängerin Sophie Hunger veröffentlichte jüngst einen Post, in dem sie schreibt, das ist nicht wirklich eine Pause, es ist ein Systemwechsel. Ein Systemwechsel, der ganz neue Seiten in einem Bewegungsmuffel wie mir hervorbringt. Mitten in der Nacht wippe ich mit Fuß und Kopf von meinem Laptop zu den elektronischen Minimal-Klängen von United We Stream. Eine Initiative zur Rettung der Berliner Clubkultur, initiiert von Clubkommission und Reclaim Club Culture. Im Prinzip jeden Tag Kopfhörerparty zu Hause. Als Wohnzimmer der Singer- und SongwriterInnen bezeichnete sich TV Noir schon lange vor Corona. Die MacherInnen konnten 2008 noch nicht ahnen, wie passend ihr Konzert für Ausnahmesituationen wie diese sein würde. Jeden Abend besuche ich jetzt also MusikerInnen wie Rue Royal, Enno Bunga oder Francesco Wilking in ihrem Wohnzimmer statt im großen Konzertsaal. Mal unterm Dachgiebel auf dem schwäbischen Ländle, mal in der Berliner Altbauwohnung, wie bei Sängerin Antje Schumacher.
Mein Herz braucht eine Pause, ich bin zu schnell dabei.
Ganz einfach, via Instagram oder Facebook. Das geht kostenlos für alle, die Trost suchen oder für einen kleinen Obolus zwischen 1 bis 20 Euro, wer das nötige Kleingeld übrig hat. Der Erlös geht komplett an die Performenden. Die Livestreaming-Plattform Twitch begrüßt seit neuestem nicht nur GamerInnen, sondern waschechte deutsche Literaturgrößen. Sascha Stanisic, jüngst ausgezeichnet mit dem Deutschen Buchpreis für seinen Roman Herkunft, ist nun auch dabei. Und das äußerst charmant. Etwas tollpatschig, wie meine Eltern, Generation Ü50, beim Videotelefonieren.
Ist es hier jetzt gut? Jetzt frage ich mal hier Instagram-Leute. Seid ihr noch dabei?
Ich komme ja vor wie so ein Tagesschau-Moderator. Ich habe unten Trainingshose und oben Hemd.
Über 1000 Menschen verfolgten den Stream live und sammelten nebenbei über 10.000 Euro für die Hilfsorganisationen Seebrücke und Medico International. Von Opern bis Wohnzimmerkonzert, Lesung oder Interview. Verschiedene Plattformen bündeln die Angebote wie damals in der Fernsehzeitschrift, nur eben fürs Internet. Zum Beispiel dringgeblieben.de für Köln, diffusmac.de in seinem Corona-Update oder international beim National Public Radio, kurz NPR. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es, schrieb Erich Kästner einmal. Wie wär's? Sie und ich bleiben einfach zu Hause und streamen. Das ist nur ein ganz kleines bisschen Tat und viel Gutes in Zeiten wie diesen.
Es ist so langweilig.
Antran und ihr digitales Kulturprogramm.